Moin Moin und herzlich willkommen in meinem Podcast Kultur und Wort, dem Kunst-Podcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen, ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und Host dieses Podcasts, bei dem ich dich mitnehmen möchte zu einzelnen Köpfen von Norddeutschlands Kreativszene. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Erhard Göttlicher. Erhard wurde vor 75 Jahren geboren und ist eng mit der HAW, der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, verbunden. Dort studierte er unter anderem, dort lehrte er aber auch viele Jahre als Professor für Akt- und figürliches Zeichnen und unterrichtete etliche heute bekannte KünstlerInnen wie die Maler und norddeutschen Realisten Tobias Duwe und Lars Möller oder Alexa Albrandt als ehemalige Dekanin der HAW in Hamburg oder die Bildhauerin und HAW-Professorin für Zeichnen und Grafik Ellen Sturm. Ich selbst habe zuerst ein Bild von Erhard Göttlicher gesehen, das muss schon bestimmt 30 Jahre her sein, im Itzehoer Kreismuseum Prinzesshof. Das quadratische Bild, etwa in DIN A3, zeigte einen Frauenakt. Der Kopf war nicht mehr mit drauf. Diese nicht ganz schlanke Frau stand im Kontrapost, also mit entspannt schrägem Becken, ein Bein vor. Eine Hand in die Taille gestemmt, die andere hielt, keck und wie selbstverständlich, einen benutzten Tampon. Hört sich für den einen oder die andere vielleicht etwas gruselig an, aber ich war völlig fasziniert von der Darstellungsweise. Das Bild war zwar in Acryl gemalt, hatte aber sehr wässrige Farblagen, die übereinander gemalt waren und so unterschiedliche Intensitäten ergaben. Fast wie bei einem Aquarell. So entstand ein imaginärer Effekt von Volumen. 2016 stellte Erhard bei uns in der Itzehoer Galerie 11 aus, zu seinem 70. Geburtstag. Neben den Bildern zeigte er damals auch einen lebensgroßen weiblichen sitzenden Akt. Zu seinem 75. in diesem Jahr veröffentliche ich nun dieses Interview von der damaligen Ausstellungseröffnung. Und dabei erzählt er nicht nur von der HAW, diesem lebensgroßen Akt, oder der Malergruppe der norddeutschen Realisten. Aber höre selbst und nun ran an die Kunst von Erhard Göttlicher. Liebe Freundinnen und Freunde der Galerie 11, herzlich willkommen zur neuen Ausstellung. Wenn ihr euch hier umschaut, ist ganz schön viel nackte Haut zu sehen. Okay, Landschaften auch. Aber selbst die Körper der Schiffe und Flugzeuge, die wir hier zeigen, scheinen unter der Oberfläche zu pulsieren. Ich habe mich immer schon gefragt, wie macht er das? Vielleicht kommen wir heute dem Geheimnis ein wenig auf die Spur. Neben mir oder vor mir steht der geheimnisvolle Künstler, der dazu passt, Erhard Göttlicher, den wir mit all diesen schönen Werken vorstellen möchten. Ich freue mich sehr, dass du uns, lieber Erhard, die Bilder, die Werke für insgesamt 9 Wochen zur Verfügung stellst. Herzlich willkommen in der Galerie 11.
Danke.
Wir haben hier in der Ausstellung relativ viele neue Bilder. Das älteste Werk von 1994 ist noch verhängt. Die Enthüllung erfolgt dann gegen Ende unseres Gespräches. Du bist im letzten Jahr 70 geworden. Im Rückblick hast du als Künstler ja unglaubliche Erfolge verzeichnet. Du hast deine Kunst in über 180 Einzelausstellungen gezeigt. Unglaublich. Da fange ich gar nicht erst an aufzuzählen. Aber Stipendium der Villa Massimo, dann 2 Jahre später, ich muss doch meine Brille aufsetzen. Das Casa Baldi-Stipendium auch in Rom. 1980 ein Stipendium des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Dann hat Schleswig-Holstein eine Kuba-Reise springen lassen. Das muss eine unglaublich aufregende Zeit gewesen sein. Wie hat sich das entwickelt? Wie fühlte sich das an?
Also, für mich war das einfach die normalste Sache der Welt, dass ich dauernd unterwegs bin. Erst jetzt fühlt es sich ein bisschen anders an, weil ich dank meiner Elmshorner Ehefrau hier in Schleswig-Holstein sesshaft geworden bin. Also ich glaube, man kann mich durchaus als Nomaden bezeichnen, der eigentlich nie länger als höchstens 5 Jahre an einem Ort war.
Du hast 1975 als Dozent angefangen für Akt und figürliches Zeichnen an der FH Hamburg, Fachbereich Gestaltung. 5 Jahre später Professor für Kunst und Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, HAW in Hamburg, Department Design. Dann noch eine Zeit lang parallel dazu Direktor der Internationalen Akademie für Kunst und Gestaltung, Pentiment, an der HAW auch. Das sind ja unglaublich viele Jahre der Lehrtätigkeit, neben der Vermittlung von Formverständnis. Was war dir an Unterrichtsinhalten noch wichtig? Ich sag mal, es reicht ja beim Aktzeichnen nicht nur genau hinzugucken und die Volumina wiederzugeben.
Also das Beste wäre natürlich eine Studentin von mir, eine ehemalige ist unter uns, aber vielleicht können Sie die nachher befragen. Also da du gerade erzählst von den 180 Einzelausstellungen, im Nachhinein finde ich das, weiß ich gar nicht, wie ich das geschafft habe, 10 Einzelausstellungen im Jahr zu machen, wesentlich mehr Ausstellungsbeteiligungen und gleichzeitig noch unterrichtet zu haben. Ich kann mich einfach entsinnen, dass ich Bilder nach München gefahren habe, an einem Tag in der Nacht wieder zurückgefahren bin, am nächsten Morgen in der Hochschule war und meinen Unterricht abgeleistet habe. Also dieser Ausstellungstransport und Aufbau hier hat mich eigentlich schon ganz schön geschlaucht. Und ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich das damals... Also
und du hattest, war das die Geschichte mit der Knackfolie? Du hattest deine Jungs dabei.
Ich hatte Stipendium in Rom.
Ach so.
Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das in Rom oder in Casabaldi war. Casabaldi ist Oliva, nur das ist 60 Kilometer östlich auf den Bergen von Rom. Aber ich hatte vorher eine Ausstellung auf dem Wege in Zürich, Galerie Berbere in Zürich, mit einer Ladung Bilder im Auto hinten drin. Und der Bus war natürlich damals, wie vor wenigen Tagen, total überladen. Und alle Bilder in Noppenfolie und von Uetersen nach Zürich hatten meine Söhne, die waren 5 und 6 oder so, es geschafft, so ziemlich alle Noppen, die in der Noppenfolie hinter mir waren, Platz zu drücken.
Also knack. Ja, genau.
Naja, aber einerseits, wie gesagt, mit 7 bin ich das erste Mal aus der Steiermark weg.
Da kommen wir hin.
Gut.
Also ich habe jetzt überlegt, du hattest eine Schülerin angesprochen. Es ist natürlich schon ein Schritt zu sagen, ich bin nicht nur Künstler, sondern ich bin auch ein Professor. Also ich lehre dabei auch. Das heißt, du verzichtest ja dann in der Zeit darauf, dass du selber Kunst machst. Wie kam es zu dem Schritt überhaupt?
Also der kam erstmal sehr früh und aus heutiger Sicht vielleicht zu früh. Ich war vor meinem 29. Geburtstag war ich schon Volldozent und habe also bis zu meinem 27. Lebensjahr studiert. Also es war ein bisschen arg knapp hintereinander, funktionierte auch nur, dass die damalige Fachhochschule, später HAW, meine HFBK-Studium gar nicht anerkannt hat. Also für die war Fachhochschule Bielefeld, Diplom, Studiumende, sonst hätte ich gar nicht anfangen dürfen. Ich habe sehr, sehr gerne gelehrt. Ich glaube, es werden 3.500 Studenten werden bei mir durchgelaufen sein. Das ist grobe Rechnung. Und ich habe es deshalb gerne gemacht. Erstmal natürlich, was weniger schön war, war die Auswahl immer. Also ungefähr jeder 6. Bewerber hatte eine Chance. Und in den ersten Semestern hat sich das auch noch reduziert. Aber bei jungen, nicht jungen Menschen gnadenlos das beibringen, was ich gemacht habe, das habe ich ganz am Anfang gemacht. Und plötzlich hat die ganze Klasse, die ich hatte, meine Bilder auf der Staffelei stehen, aber nicht ihre eigenen. Und da habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein. Und dann war der eigentliche Sinn meiner Lehre, wo liegt die Stärke desjenigen, den ich davor habe. Ich muss den in die verschiedensten Richtungen locken. Ich muss nicht nur über seine zeichnerischen und künstlerischen Fähigkeiten, sondern auch über seine Stellung in der Gesellschaft, in seine Position, was ist er und wo will er hin? Oder wenn er noch nirgendwo hin will, wo könnte man ihn hinlocken? Das ist mir, glaube ich, ziemlich gut gelungen.
Gibt es denn unter den beiden Schülern, gibt es bekannte Namen, die wir auch kennen? Erzähl mal.
Jochen Hein war derjenige, der die zweitgrößte Illustration im Stern geliefert hat. Die haben Sie vielleicht alle in Erinnerung, ist aber 20 Jahre her oder noch mehr, 24 Jahre her. Das fing mit einem Dinosaurier auf der Titelseite an und dann blätterte man achtmal, weil es die zweitgrößte Illustration bei aller Bescheidenheit, meine war die größte, der deutsche Nationalismus war eine Seite mehr, ist 1994 im Stern erschienen und jemand hat mich gerade begrüßt, der die Ausstellung im Jüdischen Museum Rendsburg gesehen hat. Da war das 3,43 Meter lange Bild Deutscher Nationalismus mit ausgestellt.
Da kommen wir gleich dazu. Seit 1991 nimmst du regelmäßig an den Projekten der norddeutschen Realisten teil. Die Galerie 11 hatte auch schon aus der Künstlergruppe Brigitta Borchert und Tobias Duwe, glaube ich, ne? Mehrfach schon ausgestellt. Wie erlebst du diese Zusammen- oder eher Nebeneinanderarbeit innerhalb der Gruppe?
Also, die ist sehr fruchtend, für mich jedenfalls. Ich habe Themen aufgegriffen, die ich nie angegangen wäre mit der Gruppe. Ich habe auch bei einigen Themen bin ich gescheitert, weil es wirklich nicht mein Thema war. Aber ich wäre, glaube ich, weder in der Werft gelandet, noch in der Lufthansa-Werft. In Schweden, doch, da hätte ich schon landen können. Ist ja nicht so weit von Dänemark entfernt. Und Akte sowieso, da habe ich eigentlich die norddeutschen Realisten dazu gebracht.
Ja.
Und da sind auch einige gescheitert. Es ist wirklich keine Kritik, sondern jeder hat seine Themen, jeder hat seine Gebiete und seine bevorzugten Fähigkeiten. Und man kann eigentlich verschiedene Sachen herausfinden, indem man sie wirklich mal probiert. Und wenn man feststellt, das ist nun wirklich nicht mein Ding, dann lässt man es eben. Aber wie gesagt, ich wäre nie in eine Werft gegangen, freiwillig.
Du hast die Schwedenbilder erwähnt. Die Bilder mit den höchsten Exponatennummern, also die drei Querlandschaften, entstanden 2013 während einer Reise der norddeutschen Realisten nach Schweden, realisiert dank des Kunstpreises der schleswig-holsteinischen Wirtschaft, groß gefeiert damals auf Schloss Gottorf. Ja, wie war diese Reise? Was können wir da sehen? Das ist Schweden, du hattest beim Hängen schon erzählt.
Also das ist auf der Insel Orus, das ist ungefähr 60 Kilometer nördlich von Göteborg, in den Schären in der Ostsee. Und es war der heißeste Sommer, den die Schweden je erlebt haben. Also das Dänemark hatte im Sommer alle Bäume die Blätter verloren, weil es so heiß war. Und es waren so um die 40 Grad in Schweden. Wobei, als ich gemalt habe, war es schon ein bisschen erträglicher. Ich bin vorher da gewesen mit meiner Frau. Und stellen Sie sich mal vor, in Schweden die Felsen und 40 Grad. Und dann hoffen sie auf die Nacht, aber da tut sich nichts, weil die Felsen strahlen die ganze Nacht, die 40 Grad wieder ab. Also es war wirklich absolut ungewöhnlich. Und also für mich diese Hochebene da, Stora Klippan ist das obere Bild. Ich kann fließend Dänisch, Schwedisch nicht so gut. Da ist eine Straße, auf der täglich ein Auto zweimal vorbeikam. Also ich habe da mindestens, aber das Auto muss ich Ihnen erwähnen, das war ein Lotus Super 7, falls euch das, was Ihnen das was sagt. Das ist, glaube ich, das Ungewöhnlichste. Ein Motorrad auf vier Rädern sozusagen. Und nach einer Woche hat er dann auch mal bei mir gehalten und kam zu mir und hat, ein noch älterer Herr als ich, stieg da aus, aber der fuhr nicht brav. Und da hat mein Bild angeguckt und hat gesagt, schönes Bild. Dann habe ich gesagt, wir können gerne tauschen. Aber das hat er nicht.
Diese Plein-Air-Malerei, also direkt vor Ort an der Staffelei oder ähnlich, kann sicherlich sehr gut auch die Atmosphäre einfangen, die da dann auch mitschwingt. Man kann natürlich auch das Bild, ich sag mal, halbfertig mit nach Hause nehmen. Wie ist bei dir das Verhältnis? Machst du die Bilder, die draußen entstehen, auch direkt draußen auch fertig?
Also ich kann ja nur mal Begebenheiten erzählen. In Venedig stehst du und malst ein Palazzo und hast den ganzen Tag dich abgequält. Und da fährt ein Lastkahn vor deine Staffelei und stellt diesen Lastkahn da ab. Wenn, wenn das passiert, dann gehst du eben nach Hause und versuchst das, oder kommst am nächsten Tag wieder, der ist aber an dem Tag war Sonnenschein, am nächsten Tag ist Regen. In Werften ist das noch öfters passiert, also ich konnte schlecht den Werftarbeitern sagen, also bitte könnt ihr den Kran jetzt bitte nicht da, das hat keiner auf mich gehört.
Da muss man schnell
sein. Es ist entweder schnell sein oder aber in der Lage sein, wenn ich nicht am nächsten Tag komme, zu Hause nachzuarbeiten. Nein. Aber es gibt Sachen passiert wie dieses Bild, Iran Airline, das war schon, da komme ich gleich drauf zu. Da habe ich wirklich bis im späten Abend, von morgens bis abends, in einem Stück das gemalt und ich war dann fertig und es hat geklappt. Dieses habe ich dann sogar in der Nacht gemalt, genau. Iran Airline war in der Ausstellung bei der Lufthansa Werft, war die erste Ausstellung. Nee, Lufthansa Technik war die erste Ausstellung und dann plötzlich ein Gemurmel und Gebrummel und ich wusste nicht, dass es ein absolutes Staatsgeheimnis war, dass die Iran Airline bei der Lufthansa ihre Flugzeuge warten lässt. Und nun steht da plötzlich für mich, steht also Iran drauf.
Ach, nein.
Es wurde dann diskutiert und was weiß ich, Ausstellung schnell schließen oder so. Und dann hat irgendjemand gesagt, Herr Gott, nochmal, es ist so, wir warten die Iran Airline Flieger. Und die legen mehr Wert drauf als die Lufthansa auf, dass sie öfters gewartet werden als bei der Lufthansa die Flugzeuge. Die sicherste Fluggesellschaft anscheinend, die es gibt.
Deine größte Leidenschaft gilt aber der Aktmalerei, der Aktzeichnung. War das von Anfang an innerhalb der Kunst so? Wie erinnerst du dich?
Ich wurde eingeschult auf der Ries, kleine Bergschule in Vororten von Graz in den Schüttelausläufern. Falls jemand Graz kennt, von Alexander von Humboldt als einer der zwei schönsten Städte der Welt bezeichnet und die andere ist Venedig. Also der kam übrigens auch rum, also der wusste, wovon er sprach. Aber ich, erstes Schuljahr, zwei Wochen in der Schule, ich in Steirerjanker, in Lederknickerbocker, und ich bin ein echter Steirer, das erste Fremdsprache, die ich hier spreche. Und nach zwei Wochen kam die Religionslehrerin mit wehenden Kittel zu meiner Mutter gelaufen, mit einer Zeichnung von mir. Die Taufe des Jesukindlein war als Aufgabe im Religionsunterricht. Und ich hatte Maria, dieses Jesukindlein an den Füßen halten über ein Taufbecken, das habe ich sogar richtig gefahren. Nur senkrecht hoch stand ein männliches Genital und das missfiel dieser Religionslehrerin fürchterlich und meine Mutter konnte sie vor Lachen nicht mehr halten. Aber ich bin also schon sehr früh dem Akt, habe dem zugesprochen und habe auch durchaus in meinem Leben oft Zensur erlebt, aber das war meine erste.
Okay. Die Akte, auch die wir hier sehen, sind, ich sag mal, zum Teil entstammen sie aus dem Verwandten- oder Freundeskreis. Andere sind, glaube ich, auch dann wirkliche, ich sag mal, Profimodelle oder so.
Hier sind sogar Eltern von einem Modell anwesend.
Ja.
Modell nicht. Es gibt bei uns an der Hochschule natürlich, also jetzt bin ich 5 Jahre draußen, aber wir haben einen tollen Fundus an Modellen. Also Rosanne ist so ein Beispiel, der häufig hier vorkommt. Ja. Marlies ist auch ein Modell, da drüben vor dem Spiegel. Man hat Vorlieben für Modelle, aber es gibt eben einfach auch Modelle, die viel natürlicher stehen können als andere. Und ein Modell, Birgit, die leider nicht hier ist. Nee. Also das Bild Birgit ist nicht hier. Die ist mittlerweile, glaube ich, 62. Also ein Bombenmodell. Der würden sie natürlich niemals die 62 Jahre haben, ohne dass die in irgendeiner Form an ihrem Körper was tut, sondern die ist einfach natürlich und vom Bewegungsablauf, von der Haltung. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, haben Sie mal eine Viertelstunde, ist ja eine kurze Zeit. Haben Sie mal versucht, eine Viertelstunde sich nicht zu bewegen? Also
im Liegen geht das, glaube ich, noch, oder?
Ja, auch da täuscht man sich, wenn man nur wirklich gerade eine falsche Stellung einnimmt. Mir sind insgesamt drei Modelle umgekippt in meiner Laufbahn, aber ich habe sie alle drei irgendwie geschafft, dass die sie nicht verletzt haben.
Ich habe mich aber gefragt, ich sag mal so, wie kriegst du eine Frau eben aus dem Verwandten- oder Freundeskreis dazu, dass sie sich auszieht? Also das ist ja schon, also ich sag mal, das, für ein Modell ein mutiger Schritt. Also ich weiß nicht, ob ich das so machen würde.
Ja, wobei, wir hatten
da gab es keine Probleme.
Wir gab keine Probleme. Wir hatten schon zusammen Urlaub gemacht und sind ganze Familie splittern hat vom Segelboot ins Wasser gesprungen. Da war das kein sonderliches.
Ach, okay. Du hast mit Leidenschaft mir erzählt, wie du die Haut magst. Also das ist ja nur eine Wissenschaft für sich. Also es ist ja nicht nur, ich sag mal, nicht nur ein Farbton, sondern du kannst du dazu noch mal dem interessierten Publikum noch mal was erzählen?
Ja, das ist natürlich ein langes Thema. Ich möchte mich kurz fassen. Also die Malerei hat überhaupt einen Wendepunkt, in dem Haut überhaupt glaubwürdig dargestellt wurde. Und zwar können Sie, es ist jetzt keine Kritik an Michelangelo, was wäre ja fürchterlich, aber er hatte zum Beispiel bei seinem Höllensturz keinen Purpur. Das heißt, ich brauche die drei Grundfarben, um Haut darzustellen. Also zumindest ist unsere mitteleuropäische Haut, wenn man mal so einmal quer durchgibt. Purpur war nur dem Monarchen und den kirchlichen Oberhäuptern, also den Kardinälen, darunter ging es gar nicht. Man brauchte 10.000 Purpurschnecken für 4 Gramm Purpur. Das war natürlich auch eine logistische und finanzielle Frage. Und es war untersagt, den Künstlern Purpur zu verwenden. Nur, das war Rom. Die Venezianer waren schon immer gut darin, Rom zu ärgern, das können sie bis heute. Und Kolumbus und seine Kollegen Vespucci und die alle Riesen brachten ja von ihren Amerika-Entdeckungen nicht nur neue Gemüse, Getreide, Obst und solche Sachen mit, sondern eben auch die Schildklaus in einem Maiskolben oder was weiß ich. Und diese Schildklaus hat es immerhin von Genua nach Venedig innerhalb von 15 Jahren geschafft. Und die Venezianer haben festgestellt, aus der Schildklaus, Cochinilla heißt sie, kann ich genauso gut Purpur herstellen. Und dann erlaubten die Serenissima, die Regierungswald von Venedig, ihren Künstlern Purpur zu verwenden. Und somit waren Giorgione, der leider mit 64 schon an der Pest starb, sein Schüler Tizian, der wirklich Haut darstellen konnte, wenn sie in der Frarekirche vor dem Maria-Himmelfahrtbild stehen, dann bei mir treiben sich die Nackenhaare, das ist Wahnsinn. Aber mit den drei Grundfarben, damals waren es also die heutigen Farben der Druckerei oder der Fotografie, Magenta, ich sage jetzt Zyanblau und Echtgeld hell, sind auch schon Mischfarben. Und damals waren es eben Zyanblau, Purpur und Echtgeld hell. Aber mit diesen drei Farben konnte ich, also nicht nur ich, sondern konnten eben die großen Venezianer, nach Tizian kam dann noch Tintoretto, Haut darstellen, und zwar lasieren. Das heißt, dass der weiß grundierte Untergrund durch die lasierend dünnen Farbaufträge hindurchstrahlen konnten und trotzdem die drei Grundfarben letztlich den Hautton erzeugten. Und genau das habe ich, wenn ich einfach mal da hinten Malis angucke, sehe ich in den Körper genauso Stellen, in denen Blau vorkommt, wenn eine Ader drunter kommt. Und natürlich, Sie sehen das Purpur in dem Bild natürlich lasiert aufgetragen und eben gelb und zyanblau. Und wir werden es gleich noch ganz anders sehen.
Oh. Ja, du weißt ja. Also wie Sie schon merken, also da könnte er stundenlang drüber erzählen. Ich würde nur ganz gerne auf deine erste Leidenschaft zu sprechen kommen, weil das ja auch immer noch ein bisschen mit dir zu tun hat. Und zwar war das Skifahren. Du bist eigentlich gestartet als, ich sag mal, also mit Ziel, Profi-Abfahrtsskiläufer zu werden, richtig? Deine Abfahrtszeiten waren legendär und deine Stürze auch.
Ja, besonders die Stürze. Also ich mit 3 Jahren habe mich meine Mutter auf die Ski gestellt. Ich habe beide Staatsbürgerschaften, über die Mutter die österreichische, über den Vater die deutsche. Die Eltern haben sich, als ich 3 war, getrennt. Und ich kam sehr oft in die Steiermark zurück, weil meine Mutter einen Beruf hatte, in dem sie sehr viele Ortswechsel, sie war eine Ingenieurin mit ganz vielen Ortswechseln. Und immer wenn sie wieder einen Ort wechselte, kam ich wieder zurück nach Köflach, nicht Graz. Köflach ist schon am Fuße der Berge, beziehungsweise da geht es dann gleich auf 2000 Meter. Und wie gesagt, mit 3 Jahren stand ich auf Skiern und bin schon mit 6 die ersten Schulskirennen gefahren und bin sogar ziemlich gut gewesen. Weil mein Vater mir zu Weihnachten welche mit Stahlkannen schenkte und die anderen hatten alle noch keine. Naja, und das mit dem Skifahren habe ich dann bis zum 23. Lebensjahr intensiv betrieben. Habe Leistungsklasse 1 bis hin zu internationaler Startberechtigung und das ganz ordentlich hingekriegt, bis auf 5 Knochenbrüche und einen Achillessehnenabriss. Innerhalb von 5 Jahren auch noch der 9. Nachrechnen, 7 Jahren. Da hatte ich auch noch einen Studienplatz in Kopenhagen. Ich habe mein Nomadenleben angesprochen, also ich bin in Kopenhagen gelandet und habe mich da in Dänen verliebt und auch 2 dänische Söhne mittlerweile. Das heißt mittlerweile, die sind 42 oder 41. Und hab auch schon dänische Enkel, eine dänische Enkelin.
Erzähl doch einmal, wo du gerade Kopenhagen erwähnst. Die Anekdote, die du erzählt hattest aus der Studienzeit.
Oh.
Die Geschichte nämlich, die finde ich total.
In Kopenhagen, so 69, war die Dänen ja eigentlich auch noch nicht so ganz glücklich, also ein Deutsch-Österreicher dazwischen zu haben. Aber sie haben mich dann ganz schnell doch irgendwie akzeptiert. Und ich habe in 3 Monaten zumindest Dänisch gesprochen. Heute gehe ich in Dänemark als Däne durch, klar mit 2 dänischen Söhnen. Und in der Schule gab es einen Wettbewerb einer schwedischen Firma, weil in Malmö saß die Firma, oder im Norden von Malmö, Lund hieß der Ort, heißt dann immer noch, und die hatten Milchverpackungen hergestellt. Und die Stockholmer Akademie war weit weg, also wenn Sie die Landkarte gucken, und Kopenhagen war ja nur gerade eine Viertelstunde mit der Fähre. Und dann sind die also an die Kunstindustrie-Skole Kopenhagen gekommen, heute ist es Denmark's Design School, und haben einen Wettbewerb unter den Studenten ausgeschrieben, Milchtüten zu entwerfen, und zwar für das ganze Programm. Kernemilch ist also saure Milch und Ömer ist süßer Quark und Lipmilch und was weiß ich, also es gab also, was weiß ich, 10, 15 verschiedene Milchsorten und die sollten alle nur geschmacklich auch noch auf der Tüte auftauchen. Und als Ergebnis war immer, die wurden dann eingeladen, die Sachen vorzustellen. Auf der Fähre gab es umsonst Essen, also und zwar das Door Call de Bord, also die kalten Buffets, und wir haben also schon Tage vorher das Essen eingestellt, weil wir sagten, das. Und dann gab es auch eben Honorar, und das war umgerechnet vielleicht, also für Entwurf, der dann gedruckt wurde, gab es vielleicht umgerechnet 500 D-Mark, was für uns damals toll war. Und es wurden, ich schätze mal, 12, 15 Entwürfe wurden tatsächlich genommen. Und ich war natürlich bombenstolz auf meine Tüten. Und ich glaube, vor 20 Jahren habe ich das letzte Mal im Supermarkt in Dänemark stehen sehen. Dann wurden sie.
Ist das nicht cool? Also ich könnte jetzt ja noch mit dir reden über deine Überlegung, überhaupt nach Dänemark zu ziehen. Ich könnte mit dir reden über, du hattest erzählt, du bist das schwarze Schaf jetzt in der Familie. Dein einer Sohn Janko ist ja aber auch Künstler geworden. Also seid ihr 2 schwarze Schafe in der Familie. Was ich jetzt hier noch habe, ist letztendlich, ich sag mal, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, ich finde das ganz spannend, du bist ja auch im, ich sag mal, hilf mir, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, im Deutschen Verband der Realisten oder so, wie heißt das, Künstlerbund, der Sonderbund?
Künstler-Sonderbund.
Genau, das heißt, ich sag mal, du hast dich auch dem Realismus verschrieben. Ich lese so gerade ein Buch über Kandinsky, der sagt vor 100 Jahren, also das mit letztendlich nur Abbilden der Realität ist irgendwie fast hinfällig. Hast du mal ins Abstrakte gedacht, gemacht oder kommt das für dich überhaupt nicht in Frage?
Es gibt eine ganz einfache Erklärung. Hier sind ja nun, sagen wir mal, relativ friedliche Bilder von mir. Es gibt auch durchaus Themen des kritischen Realismus. Ich habe mich mit Folter in Lateinamerika auseinandergesetzt, bildmäßig auch. Es wurde auch zum Beispiel im Stern abgedruckt und ich habe auch Ausstellungszensuren und Verbote gehabt, die ich allerdings nach 2 Jahren Kampf wieder rückgängig gemacht bekommen habe und wurde ausgestellt. Aber als kritischer Realist, der das, was mir missfällt an unserer Gesellschaft und vielleicht auch an denjenigen, die uns regieren oder aber auch an Gesellschaftsteilen, die mir nicht gefallen, aber bemerke, dass meine Mitmenschen einfach nicht, dass sie sensibel für solche Themen oder sie gar nicht wahrnehmen. Also, dass ich Themen auch angesprochen habe, die kritisch sind. Die härtesten waren Prostituiertenmordserien und Folter in Lateinamerika, aber auch durchaus Neonazis oder Schindlers Liste liegt hinten eine Mappe von mir in die Verbrechen des Dritten Reiches. Und die Tatsache, dass das größte kritische Bild, das ich kenne, von Picasso, Guernica, von 95% der Betrachter nicht verstanden wird, weil es abstrakt ist. Versuchen Sie mal, Gesellschaftskritik abstrakt darzustellen. Käthe Kollwitz, es war Dix, Gross, mein Lehrer Rettlitschka, mein Lieblingslehrer Rettlitschka, mein zweiter Lieblingslehrer Karl-Heinz Mayer, der Lehrer von Rettlitschka Wotrupa, Adolf Rohner, jetzt bin ich bei lauter Österreichern, aber nehmen wir deutsche kritische, Peter Sorge zum Beispiel, das geht nur realistisch, sie können abstrakt keine Kritik äußern, das ist sehr schwer machbar und selbst, wie gesagt, Picasso hat das nicht hinbekommen, dass er verstanden wird, was er mit seinem Guernica-Bild sagen wollte. Und wenn ich Goya wieder nehme, dann versteht jeder heute nach mehr als 200 Jahren Goya die Kritik, die er an Krieg äußerte.
Mit deiner zweiten Frau bist du auch gerne unterwegs?
Sehr.
Sehr gerne?
Sehr oft.
Es gibt eine Zweigleidenschaft Kajakfahren. Also manchmal tut ihr alles ins Auto, aufs Wohnmobil und ran und rein und dann fahrt ihr los. Wo fahrt ihr am liebsten hin?
Wir fahren jetzt wieder 10 Tage Plöner See machen. Aber also kurze Entfernung gibt es hier in Schleswig-Holstein natürlich sehr viele schöne Stellen, wo man Kajak fahren kann. An der Aller zum Beispiel. Und Kroatien werden wir zum Frühjahr sein, aber ich glaube, ich darf das sagen, dass die Kajaks nicht mitnehmen. Müssen wir noch diskutieren.
Aber die Kajaks, das hattest du mir erzählt, das ist ja letztendlich ein kleines Überbleibsel aus deiner Skifahrer-Phase.
Ja, also die Rennläufer sind im Frühjahr, wenn es wärmer wurde, ins Wildwasser gestiegen, was dann noch gefährlicher war. Also mir ist zum Glück im Wildwasser nichts passiert. Ich bin aber auch nicht ganz wild gefahren. Und das mögen wir beide sehr gern. Ja, wir sind beide Kajakverrückte.
Ich schalte auch mal. Seine Frau ist also mit, wie Sie mitgekriegt haben, die sitzt da auf der Bank mit dem roten Hahn. Das ist die Frau von
Anke. Ihr scheint ja auch ein ganz gutes Team zu sein. Am Montag habt ihr 25. Hochzeitstag. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Super. Bevor wir nun wie angekündigt hier unsere älteste Arbeit enthüllen, erzähl mal, das ist von...
Also die ist sogar noch älter als 95. 95 war sie es erstmal vorgestellt. Ja, vielleicht ist es besser, man zeigt sie erstmal und dann redet man darüber.
Anne, machst du das?
So, die Dame, die hat das beschützt, vielleicht nehmen Sie, dass sie gleich hier drüben Platz nehmen jetzt. Wunderbar.
Also ich habe mich so erschrocken, als ich dann nach der Zeit in der Galerie alleine war und hatte Anne gesucht. Oh Gott, wer sitzt da? Also, so sieht sie aus.
Das ist der Mittelpunkt der Ausstellung.
Der haben wir so als kleines Highlight. Wie kam es dazu?
Also, es entstanden ist ja so, dass ein Freund, der mit mir im Haus viel gearbeitet hat, eine junge Liebe hatte, spanischen Vorfahren, die er unbedingt gerne realistisch in ihrem 18. Lebensjahr dargestellt bekommen hätte. Das Schicksal war es nur, dass Künstler langsamer arbeiten, als die Liebe von Pärchen dauern könnte.
Das hört sich nicht gut an.
Die Figur war fertig, aber sie war weg. Und er war nun auch nicht mehr so begeistert. Und dann blieb die Figur bei mir. Allerdings, es gibt 4 unterschiedliche Abzüge. Unterschiedlich deshalb, weil sie alle eine andere Hautfarbe waren und das die einzige, die noch nicht in Urlaub war. Nur noch ein kleiner Schlenker. Die nächste Liebe, die sie hatte, wollte mir untersagen, dass ich diese Skulptur überhaupt ausstellen dürfe. Und ich habe gesagt, das dürfte ein ausgesprochen interessanter Rechtsstreit werden, weil das ist noch nie vorgekommen, dass ein Künstler von dem
Lava... Sie ist ohne Titel, ne, glaube ich, also sozusagen, ja, das ist dann völlig in Ordnung, Kompromisslösung.
Den Namen habe ich nicht drunter geschrieben. Außerdem wohnt sie jetzt in Süddeutschland und ist ja auch schon fast doppelt so alt. Nee, sogar mehr als doppelt so alt. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zu den Hauttönen. Und es gibt ja, mein Schornsteinfeger wäre einmal fast vom Dach gefallen, also durch das Dachfenster hindurch. Und es gibt ja nun, sagen wir mal so, das Erschrecken von den meisten, weil sie die nicht als Skulptur, sondern weil sie sie als lebendig sehen, der Begründung. Und das hat mehrere Gründe. Der erste ist das Mischen der Haut. Erstmal, dass ich den Hautton schon in GFK-Glasfaser für gestärkten Kunststoff, Segler wissen, was das ist. Es ist genauso gearbeitet wie ein Segelrumpf, nur eben als Skulptur in Negativform gegossen und in 3 Teilen gegossen und dann wieder zusammengesetzt. Aber in das GFK, also in den Kunststoff, wird das Pigment schon hineingearbeitet. Das heißt, eher die Blautöne sind ein Stückchen in der Haut drin. Wenn ich die jetzt einfach mit einem Hautton angemalt hätte, dann würden Sie wie mit einer Schaufensterpuppe sofort auf 10 Meter oder 20 Meter Entfernung sehen, die ist nicht echt. Dann gibt es also erstmal der Figur unten drunter Blautöne, die Aderung und was auch immer andeuten können, wenn man die Füße sieht. Der nächste Punkt ist der, also und dann leicht lasierend, aber eben nicht deckend, diese 3 Farben, die ich vorhin schon genannt habe, schichtweise aufgetragen, sodass nachher letztlich ein gemischtes Verhältnis zusammenkommt, so wie das die großen Maler der Renaissance eben auch gemacht haben, oder der Spätrenaissance wie Tizian. Dann das nächste ist, wenn ich zum Beispiel die Pietà von Michelangelo angucke, in Marmor, dann zum Beispiel, wenn Sie in die Beine hineingucken, da wo die Falte ist, glänzt das da drin. Wenn Sie genau hingucken, auch bei den Zehen gerade, dann habe ich mit Graphit alle Vertiefungen daran gehindert, dass die glänzen können. Also geht auch bei den Fingern, dass Sie da drin einfach ins Schwarze hineingucken. Ja, die einzige Stelle, ich wollte ihr keine Perücke aufsetzen, die einzige Stelle, wo man dann letztlich wirklich sagen kann, wenn man nah rangeht, sind die Haare, dass die eben quasi mit einem Kamm in die Farbe hinein gearbeitet wurde. Ja, so ist sie entstanden. Den fertigen Abguss hat Karl-Heinz Beuke zwar noch nicht völlig bearbeitet, aber auf einen offenen VW-Caddy durch Uetersen transportiert. Und bei der allerersten Ausstellung in Gießen, da gab es auch noch einen Grund, ich musste ganz schnell aus dem Sonnenlicht gehen, weil da Schaum drin ist in der Figur und der hätte dann gearbeitet und das wäre völlig schief gegangen. Ich muss also vorher organisiert, dass 2 Leute die abholen. Ich habe ja noch einen Laken übergeworfen und dann liefen über dem Museumsvorplatz 2 Männer mit dieser Frau auf dem Stuhl und dann kommt ein Farbiger vorbei und sagt, Frau krank.
Auch, als
wenn sie gleich die Augen aufmachen würde und sagen,
vielen Dank, das war ein sehr schöner Vortrag. Also so echt.
Ja,
so
genau,
so
wenn sie jetzt gleich aufstehen würde.
Ja, ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen mitnehmen konnte auf die Spuren von Erhard Göttlicher. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Ja.
Das war mein Gespräch mit Erhard Göttlicher aus dem Jahr 2016. Zu dieser Ausstellungseröffnung in der Galerie 11 in Itzehoe erschien auch eine Frau, die Erhard zur Karlshöhe in Eckernförde einlud. Dort hat er sich vor 2 Jahren ein zweites Atelier eingerichtet. Seit einiger Zeit, auch durch die Reisen mit den norddeutschen Realisten, malt Erhard hauptsächlich wieder Landschaften. »Ich bin ganz friedlich geworden«, hat er mir erzählt und schiebt das auf sein Alter. Nun gut, wer weiß, was noch kommt. Erhard wohnt im Kreis Pinneberg und wird Mitte September in der Drostei mit einer großen Einzelschau geehrt. Eine ganze Etage, so hat er mir erzählt, wird dabei nur mit seinen Akten bestückt sein. Wenn dann die Ausstellung im Oktober zu Ende gegangen ist, freut sich Erhard Göttlicher auf ein neues Projekt. Denn er liebt ja farbenfroh illustrierte Szenen auch rund ums Essen, besonders um Meeresfrüchte. Wenn es dann also abends wieder dunkler wird, kann er sich an einen wunderbaren Auftrag machen. Ein Triptychon, also ein aus 3 Bildern bestehendes Werk mit 2,60 Meter auf 1,80 Meter. Darauf 2 Männer und eine Frau, seine 3 Genießer. Drumherum Langusten, Hummer, Austern und Wein. Im Hintergrund die sonnendurchflutete Fischhalle am Hafen von Saint-Tropez. Und erst wenn es in seinem Atelier abends wieder dunkel genug wird, kann er mit einem Episkop die Motive auf die gewünschte Größe übertragen. Er schätzt, dass er mindestens 3 Monate benötigt, um das Dreierbild fertig zu malen. Aber erstmal empfehle ich dir die Erhard Göttlicher Ausstellung in der Pinneberger Drostei ab Mitte September. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und du begleitest mich auch in der nächsten Ausgabe von Kultur und Wort, meinem Kunstpodcast aus dem Norden, wenn es wieder heißt, ran an die Kunst. Bis dahin.